Hallo.
Grüß euch.
Wir sind Sabine
und Gerald.
Und gemeinsam mit euch erforschen wir die liebsten Wanderwege der Österreicherinnen und Österreicher. Und damit herzlich willkommen zu
Walkie Talkie,
dem Wanderpodcast für alle, die sich gerne in der Natur aufhalten. Ja, der Gerald war wieder unterwegs und wir haben es schon angekündigt, die Eva war wieder mit dabei. Weil ihr seid ihn wirklich angegangen, den zweiten der Seven Summits in Österreich, den
Gisch Riebenstein.
Genau, und ob ihr es geschafft habt, darauf zu kommen.
Zumindest sind wir heil zurückgekommen, sonst wäre ich nicht da.
Genau. Wir hören mal rein, was euch so unterwegs passiert ist.
Wir sind heute am Palmsonntag in Lockenhaus, eine wunderschöne Ortschaft im Burgenland. Ja, ich habe Burgenland gesagt, es wird zwar wieder nicht hochalpin, aber hochinteressant, weil ich bin mit der Eva Perten, die kennt ihr schon vom Hermannskogel, wieder unterwegs. Und nach dem höchsten Berg von Wien machen wir heute den höchsten Berg des Burgenlands.
Ja.
Hallo Eva, schön, dass wir wieder gemeinsam unterwegs sind.
Hallihallo, herzlichen Dank, dass du mich auch heute wieder mitnimmst. Heute geht es auf den wunderschönen Geschriebenstein, damit wir nämlich die Höhenmeter wettmachen, weil wir werden heute um die 700 Höhenmeter hinaufgehen. Haben wir beschlossen, wir werden einfach ein bisschen eine längere Runde gehen. Wie viele Kilometer machen wir heute insgesamt?
Wenn ich es richtig im Kopf habe, werden es doch so an die 17 werden. Also wir starten hier in Lockenhaus, wir kommen aber nicht nach Lockenhaus zurück. Wir haben woanders ein zweites Auto stehen, darüber reden wir dann später. Interessant wird es auf alle Fälle, denn es ist nicht nur der höchste Berg des Burgenlands, sondern auch der höchste Berg Ungarns.
Das schon her, das wusste ich gar nicht.
Ich würde sagen, wir starten.
Ja, los geht's.
Na, die Eva, die klingt ja super motiviert.
Ja, wir waren beide voll motiviert, haben von Anfang an richtig Gas gegeben.
Wir sind jetzt ungefähr 10 Minuten neben der Hauptstraße aus Lockenhaus hinausgegangen. Jetzt kommen wir in den Wald. Es ist erheblich ruhiger hier. Wir sind noch etwas früh im Jahr. Also es fängt schon langsam an, dass die Blumen rauskommen und es ein wenig grüner wird. Aber so richtig Frühling haben wir noch nicht. Ende März ist. Ja. Und wenn wir beim Thema Frühling sind, Pflanzen und Bienen. Gestern war ja auch der Bee-Running-Tag von Natur im Garten in Niederösterreich. Und da haben wir zwei auch mitgemacht.
Ja.
Ich habe gehört, du hast einen Muskelkater.
Ja, mir tun ein bisschen die Haxerl weh.
Wie fleißig warst du denn und warum hast du da überhaupt mitgemacht?
Warum habe ich da überhaupt mitgemacht? Also ich finde das erstens einmal eine ganz tolle Initiative. Weil es geht ja darum, dass mit jedem gelaufenen Kilometer ein Quadratmeter Blühwiese in Niederösterreich angepflanzt wird. Nachdem mir, ich bin ja selber auch Gartenbesitzerin, am Weg zur Natur im Garten Plakette, möchte ich dazu sagen.
Oh, sehr schön.
Finde ich es einfach gut, immer wieder, anstatt das Land zu versiegeln, überall kleine Oasen zu schaffen, wo Bienchen, Insekten und dann schließlich auch Vögel die Möglichkeit haben, einen natürlichen Lebensraum zu haben. Ja, in meinen Knochen stecken 10 Kilometer bergauf, bergab.
Oh, sehr fleißig.
Ja, ouch.
Ouch. Und das Gute bei dem Bee-Running ist, man kann es ja noch bis heute Abend eintragen. Sprich, wir sind so frech und tragen auch die heutigen Kilometer noch ein.
Ja.
Da haben wir jetzt kein Schamgefühl, dass wir einen Tag später die Strecke noch machen. Ist ja für eine gute Sache.
Absolut. Es kann nicht genug Blühwiesen geben in diesem Land.
Das ist richtig. Grundsätzlich Frühling ist ja auch beim Wandern immer so eine Sache. Die Leute kommen raus, die jetzt nicht im Winter wandern waren. Oft wird es aber auch ein bisschen unterschätzt. Mhm. Worauf muss man denn so achten beim Wandern? Du als Alpenvereins-Tourenführerin hast ja da etliche Ausbildungen auch und wahrscheinlich auch schon viel erlebt.
Ach ja.
Was sind denn so die Gefahrenstellen beim Wandern im Frühling?
Ja, es ist eine der Hauptgefahrenpunkte sind immer dann noch Altschneefelder, die auf hohen Bergen einfach oben vorkommen können. Oder so wie jetzt, wenn ich auf die aktuelle Situation momentan ansprechen kann, Schneebergracks etc. Vor einer Woche war ja noch tiefster Winter. Anfang März hat, Mitte März, pardon, das Wetter nochmal gezeigt, zu was es fähig ist. Und da zeigt sich dann einfach, wenn man da jetzt unten im Tal, das ist schön warm, und dann macht man eine Bergtour, dann steht man noch knöcheltief im Schnee. Das heißt, auch hier im Frühjahr, wenn man höher hinauf möchte, eine gute Tourenplanung machen und schauen, wie sind die Gegebenheiten vor Ort. Da helfen dann auch Webcams etc. Und wenn man dann wirklich gehen möchte, einfach schauen, dass man hohe Schuhe mit hat, Gamaschen mit hat. Weil kein Mensch möchte mit dem nackten Bein in einem Schnee einsinken, das tut durchaus weh. Ja.
Durchaus nass und kalt, richtig.
Ja, und vor allem, da kann man sich wirklich auch die Haut gröber verletzen, die nackte Haut. Und generell gilt, auch wenn dann schon viel abgeschmolzen ist, es können sich immer noch Schneefelder verstecken, die dann sehr rutschig sind. Das heißt, in einen gut gepackten Wanderrucksack im Frühjahr gehören auf alle Fälle Grödel hinein und stecken.
Grödel, für alle, die es jetzt nicht kennen, das sind im Prinzip Metallzacken, so Ketten, an denen Zacken dran sind, die man mit einem stärkeren Gummiband innerhalb von einigen Sekunden um den Schuh herumbinden kann. Ist eine wirklich tolle Sache, kostet auch nicht viel und verändert das Gehgefühl gewaltig.
Absolut, weil die Gefahr, und das ist sehr, auch in meiner Familie passiert, meiner Schwester, die einmal auch schon über so ein Altschneefeld einfach abgerutscht ist. Und ist Gott sei Dank nichts passiert. Ein paar Schrammen, das war's. Aber man kann da durchaus ganz weit abstützen und sich auch ordentlich verletzen. Das heißt, einfach Grödel einpacken. Ist, wenn man es nicht braucht, lieber mitnehmen, als dass man dann irgendwie vor einem Schneefeld steht und Probleme beim Queren hat oder sich wehtut. Wie gesagt, Ausrüstung beruhigt die Nerven, hat mir schon mal ein Kollege von mir vom Alpenverein mitgegeben. Wie ich das erste Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, was meint er denn damit? Und ja, im Laufe der Jahre, muss ich gestehen, Material beruhigt, wenn man es mit hat. Und wenn man es einsetzt natürlich dann auch. Das ist dann das A und O. Also dann nicht probieren.
Nur mitnehmen ist zu wenig.
Ja, genau. Du lachst jetzt, aber weißt du, wie oft ich das auch schon erlebt habe, dass sich Leute über Schneefelder drüber quälen, obwohl sie die Stecken und die Grödel im Rucksack haben.
Und was man auch nicht unterschätzen darf, ich bin ja auch ein bisschen Code. Beim Weggehen am Parkplatz ein bisschen Zeit nehmen und alles sortieren. Mhm. Auch mir ist es schon passiert, mit zwei linken Handschuhen am Berg zu sein und ähnliches. Also es nutzt nichts, wenn die Ausrüstung im Auto liegt. Das ist mir auch schon passiert, die Ausrüstung im Auto gelegen. Sie war sehr gut, aber leider erst sehr spät am Tag.
Ja, weil du auch gerade Handschuhe erwähnst, auch in einem Rucksack im Frühjahr sollten Haube und Handschuh ihre Daseinsberechtigung haben im Rucksack. Auch wenn man es beim Weggehen nicht braucht. Es ist immer, und eine warme Jacke natürlich auch, weil es kann immer wieder sein, gerade wenn man hinaufgeht, dass plötzlich das Wetter umschwingt und es wird kalt, richtig kalt. Und dann hat man die kurze Hose an und einen Fleece-Pullover mit und friert sich einfach eins ab und das steht nicht dafür. Frisst kein Brot im Rucksack, also kann man es auch mitnehmen.
Genau.
Durchaus.
Dass die richtige Ausrüstung einen Unterschied macht und wichtig ist, habe ich auch schon feststellen dürfen, nämlich anhand von Spikes und auch Stöcken. Die Stöcke sind ganz besonders toll, wenn man jemanden hat, der sie immer im Rucksack mit hinaufnimmt für einen, dass man sie da beim Runtergehen haben kann.
Ja, ja. Wanderstöcke sind gerade beim Runtergehen nicht ganz unwichtig, ist knieschonend, sollte man grundsätzlich immer mit dabei haben, es sei denn, es gewittert, dann muss man ein bisschen aufpassen, aber sonst eine wirklich gute Sache.
Und wer noch keine Wanderstöcke hat, der kann mal in unseren Partnershop schauen, nämlich hochmut.at. Da gibt es welche zum Einkaufen.
Wir sind jetzt ungefähr 1,5 Stunden gegangen. Technisch vollkommen harmlos. Man geht Forstwege und forstwegähnliche Wege die meiste Zeit hinauf. Jetzt das letzte Stück ist ein bisschen mehr im Pfad worden durch den Wald. Sehr, sehr schön. Und geschätzt haben wir noch ungefähr 1/4 Stunde bis zum Gipfel. Also eigentlich sind wir schon fast da und dort wollten wir dann auch jausnen. Allerdings sind wir zu einem Platz gekommen, da stehen zwei Tische mit 4 Bänken und das bietet sich richtig an zum Jausen. Und vor allem, da hängt ein Müllsackerl. Das nehmen wir als Anlass, um über dieses Thema zu reden. Eva, was sagst du zu diesem wunderschönen Müllsackerl hier?
Ja, ich meine, es ist immer sehr löblich, dass die ganzen Aludosen und Verpackungen in einem Plastiksackerl zusammengefasst werden. Das ist auch grundsätzlich auch eine gute Idee, wenn man am Berg geht, dass man einen Müllsack mitnimmt, vor allem wenn man viel Jause mit hat. Dann jausnet man dann im Normalfall den Müll, den man hat, gibt man in das Plastiksackerl hinein. Dieses Plastiksackerl wandert in der Regel dann eigentlich, wenn man es nach Lehrbuch machen will, in den Rucksack und man nimmt es ins Tal mit runter. In dem Fall haben wir jetzt schon kurz einmal drüber gemutmaßt, vielleicht ist es auch vergessen worden.
Kann passieren. Ich habe auch gerade gesagt, ich habe auch noch immer Wasserflasche im Unterberg stehen. Soll nicht vorkommen, kann aber vorkommen.
So ein ganzes Sackerl. Es gilt die Unschuldsvermutung, aber wenn wir eine Hypothese aufstellen, meistens bleiben diese Sackerl gerne bewusst retour. Beziehungsweise es ist ja auch Müll, gerade an frequentierten Wanderwegen ist ja auch nichts Seltenes. Es ist ja gerade der Alpenverein, setzt sich ja da mit diversen Initiativen sehr dafür ein, den Berg sauber zu halten. Hat vor allem ja auch den Grund, dass gerade in höheren Lagen der Müll ja auch weniger zersetzt wird als im Tal, weil je karger die Landschaft ist, umso weniger sind auch die Mikroorganismen da, um das zersetzen zu können. Und da kann ein Taschentuch schon einmal 5 Jahre brauchen, bis sich das zersetzt.
Genau, was man nicht unterschätzen darf, es geht ja nicht nur um die Aludosen, es geht auch ums Taschentuch und auch um die Bananenschale. Einerseits auch die braucht relativ lang und andererseits dadurch, dass ja bei uns sehr viel gespritzt wird und chemisch behandelt ist, ist das ja unter Umständen auch gar nicht so gesund für die Tiere, die es dann essen.
Genau, und das war ja dann auch zum Beispiel ein Zigarettenstummel, wo sich vielleicht manche denken, naja, harmloser kleiner Zigarettenstummel, den kann ich ja am Waldboden werfen, abgesehen von der Feuergefahr, das ist ein anderes Thema. Ist in so einem Zigarettenstummel sind wahnsinnig viele Gifte und Schwermetalle drinnen, die dann durchaus, und da gibt es auch eine Berechnung, bis zu 40 bis 60 Liter Wasser verunreinigen können.
Das ist gewaltig.
Ja, ich habe selber nämlich dann jetzt vor der Wanderung noch einmal nachgeschlagen und gedacht, bist du fertig?
Das ist richtig viel, ja.
Ja, und Man sollte, die Grundregel ist, den Müll, den man mitnimmt, sollte man im vollen Bewusstsein auch wieder mitnehmen.
Ja, und vor allem, ich habe jetzt auf Servus.tv bei Bergwelten eine Doku über die Wiener Alpen auch gesehen und da haben sie was gesagt, was schon sehr augenscheinlich war. In Wien zum Beispiel ist es so, dass Wiener Leitungswasser kommt ja aus dem Wiener Alpen-Schneeberggebiet und alles, was man dort liegen lässt, trinkt man dann selbst in der Stadt. Mhm. So einfach ist es in Wirklichkeit erklärt.
Es ist ja ein Kreislauf.
Genau.
Es kommt wieder retour. Das ist das, was den wenigsten Leuten ja bewusst ist.
Das ist vollkommen richtig. Gut, wir haben jetzt da eine, zwar nicht unfreiwillige, aber ungeplante Pause gemacht. Aber jetzt schauen wir, dass wir die Viertelstunde noch fertig gehen.
Wenn wir am Berg,
damit wir den weit und breit höchsten Berg des Burgenlands erobert haben. Und das war jetzt durchaus ernst gemeint bei der Herfahrt. Man sieht ihn sehr, sehr lange. Es ist wirklich mit Abstand der höchste Berg. Mhm.
Und dieser höchste Berg, der steht im Günsergebirge. Das ist eine Gruppe von bewaldeten Bergen an der Grenze zwischen Österreich und Ungarn und liegt so etwa 80% im Burgenland. Und ja, der Naturpark Geschriebenstein, der hat es da in diesen 80% auf der österreichischen Seite knapp 8000 Hektar und mehr als 500 Kilometer markierte Wander- und Radwege. Also da kann man schon ein bisschen Zeit verbringen.
Ja, das haben auch wir gemerkt. Also unsere Route war jetzt zwar nicht extrem hoch, aber doch sehr, sehr lang. Und man trifft noch immer auf diverse Wegweiser. Da gibt es so einen Jagdlehrpfad, so einen Getreidelehrpfad. Es gibt auch so einen Wipfelweg dort im Gebirge. Also da kann man schon Zeit verbringen und sich schöne Sachen anschauen.
Diese schwere Atem ist jetzt nicht gespielt.
Nein.
Jeder, der glaubt, im Burgenland kann man nicht steil gehen, war noch nie im Burgenland. Und auch da jetzt, das waren so 150 Meter, aber das geht als Bergtraining durch.
Ja, alter Schwede, na,
ja.
Da guckst du.
Respekt, man soll sich nicht verkühlen.
Ja, ich sage immer generell, es ist, glaube ich, ein Mythos, dass das Burgenland flach ist. Jeder, der schon mal am Neusiedlersee Radl fahren war oder generell in der Neusiedlersee-Gegend weiß, über die berühmt-berüchtigten Anstiege Bescheid, die nämlich wirklich nicht ohne sind.
Das ist richtig.
Da kann man ganz schön strampeln. Detto auch dieses kleine Stück hier
und,
jetzt rauf.
Und auch im Burgenland, wenn du mal von Forchtenstein zur Burg rauf gehst, ist zwar nicht weit, aber durchaus ganz schön steil. Darf man nicht unterschätzen.
Kann man die Pumpe schon einmal ein bisschen antreiben.
Genau, apropos verkühlen, es ist halt nicht sehr warm. Gehen wir weiter.
Ja. Ja, es ist ja das Training dann auch für die anderen Berge, für Großvenediger, Großglockner. Da werden wir ja auch nicht gerade mit der kurzen Hose raufgehen.
Deswegen haben wir den Hermannskogel bei Nebel gemacht und gehen da heute bei Kälte und dunkler Wolke über uns.
Ja, es ist ja gar nicht mehr, Sonnenschein ist überbewertet, kriegt man nur einen Hitzschlag.
Genau.
Muss sich einschmieren.
Belohnung kriegen wir dann am Großglockner. Da werden wir dann fast alleine im Sonnenschein sitzen.
Da werden wir uns daran erinnern, wie schön es am Hermannskogel war, wo einfach keine Menschen unterwegs waren.
Das muss man auch dazu sagen, wir haben bis jetzt ein paar Mountainbiker getroffen und einen Müllsackerl. Aber noch keine Wanderer, oder?
Habe ich mit dem versäumt. Und zwei kleine, arme, vereinsamte Aludosen.
Stimmt.
Mitten im Wald.
Sympathischer war mir der Feuersalamander.
Ja, der war so ruhig. Hat nicht Blättdruck gekriegt. 1A, sage ich nur. Ne? Aber da können wir ja eigentlich auch, weil wir gerade den kleinen Feuersalamander gesehen haben, wir wollten ja auch über Tierbegegnungen im Wald reden.
Ja.
Die sind ja auch nicht so selten.
Das ist richtig.
Am Wald und am Berg.
Wem bist du denn schon so begegnet?
Ach, allen möglichen.
Ich hoffe, keinem Wolf und keinem Bären.
Weder Wolf noch Bär.
Die Gefahr bei uns im Osten ist sehr groß, dass du einem Wildschwein begegnest.
Ja, Wildschweinen bin ich durchaus schon begegnet. Die würde ich auch mit Vorsicht genießen und eher einen großen Abstand halten, weil so bachen können im Frühjahr, wenn sie mit ihren kleinen süßen Frischlingen unterwegs sind, durchaus ein bisschen ein aggressives Mutterverhalten an den Tag legen. Und wenn man so einen Wildschwein mal beobachtet und genauer anschaut, sieht man, dass vorne bei der Schnauze da schon beachtliche Hauer auftauchen, die schon so diverse Oberschenkel mal durchaus
genau, sie sind nicht nur beachtlich, sie haben eine sehr undankbare Höhe, nämlich bei den Oberschenkeln, wo man, wenn man falsch getroffen wird, ganz schnell ganz große Probleme bekommen kann. Da geht ja auch eine wichtige Schlagader durch.
Ja, das kann wehtun.
Und als kleiner Hinweis, nachdem es ja auch im letzten Jahr so war, dass immer mehr Leute in die Natur rausgegangen sind, was ja grundsätzlich gut ist und wir wünschen allen viel Spaß. Aber ein Wildschwein in der freien Wildbahn ist kein Wildschwein im Naturpark Sparbach. Die wollen nicht gefüttert werden, die wollen lieber Abstand haben.
Ja, die mögen Menschen nicht so sonderlich. Wenn man sich die Asterix- und Obelix-Comics durchliest, weiß man wahrscheinlich auch warum. Ja. Nein, aber was ich zum Thema Wolf, ich habe durchaus in Kärnten unten schon eine Wolfsfährte mal gesehen.
Oh.
Im Schnee. Fand ich sehr faszinierend. Ich war mir zuerst nicht sicher. Ich habe das mit meinem Mann dann besprochen, der ist ja auch war sehr lange Jäger unten auch in Kärnten, in der Spitaler Gegend, im Trautal. Und die haben durchaus auch immer, das ist auch verbrieft und versiegelt, dass durch die diversen Ortschaften auch durchaus Wölfe durchziehen.
Ja, auch das Thema Wolf, sehr emotional.
Ja, ist ganz
alles
schwierig.
Hier und wieder. Vielleicht beim nächsten Mal.
Ja, nein, dieses Fass machen wir nicht auf. Lieber nicht. Aber vielleicht auch eine, ich habe auch im Grunde in der Zeit auch Spuren von Luchsen miterlebt in dem Jagdgebiet. Jetzt keine Fußspuren, aber Spuren an verendeten Rehen, wo es einfach eindeutig war, dass dort auch der Luchs durchgezogen ist. Und ja, das ist aber wirklich auch Luchs, Bär und Wolf ein hochemotionales Thema. Da kann ich vielleicht noch zu anderen Tierarten beitragen, wie Schlangen.
wo wir dann davonlaufen.
Ja, also wenn man jetzt nicht so eine begnadete Schlangenphobikerin ist wie ich, die vor jeder Schlange einen großen Bogen macht. Es gibt immer wieder Fälle, wo Leute mit Schlangen spielen und sich dann herausstellt, dass es dann vielleicht doch auch eine Kreuzotter war, die das jetzt nicht so prickelnd empfunden hat, dass man sie hochhebt. Ist jetzt ja so, wenn man jetzt ein gesunder Mensch ist, ohne Kreislaufprobleme, macht der Biss von der Kreuzotter jetzt einmal grundsätzlich nichts, gehört behandelt, aber ist jetzt nicht tödlich. Aber bei Kindern, älteren Menschen etc. kann das durchaus schon einen schwerwiegenden medizinischen Notfall auslösen.
Wobei sich prinzipiell die Frage stellt, warum greife ich ein Wildtier an?
Ja.
Aber gut.
Das ist auch wieder ein anderes Thema. Natur immer Natur.
Wir wollen lassen. Das letzte Stück zum Geschriebenstein genießen. Ich bin wirklich schon gespannt auf diesen Aussichtsturm da oben.
Ja.
Da gibt es ja auch einiges zu erzählen. Aber das machen wir dann oben, würde ich sagen.
Ja.
Ja, auch wir hatten schon einen Kreuzotterbiss im Bekanntenkreis. Da hat es keine Menschen erwischt, sondern einen Hund. Da ist ein guter Freund von uns mit seinen Hunden spazieren gegangen und hat die Schlange einfach nicht gesehen, die sich da irgendwo gesonnt hat zwischen den Felsen. Und ja, zack, hat sie ihn erwischt am Haxen. Zum Glück ist der Bolu so ein zartes Kälbchen mit 48 Kilo. Das heißt, er hat das gut weggesteckt. Wo war das? War das auf der Rax?
Nein, das war nicht einmal so weit oben. Das war bei uns beim... Gut, dass du mich so schnell fragst. Tja, Kugelzipf.
So Eva, wir haben es geschafft. Summit Nummer 2 ist erreicht. Wir sind am Geschriebenstein und hier ist ein Aussichtsturm. Man hört es wahrscheinlich auch, es hallt ein wenig. Und im Hintergrund gehen Menschen den Turm hinauf und hinunter. Was so besonders ist, ist jetzt hier nicht die Wanderung, sondern der historische Kontext. Wenn man hier raufkommt, hört man auch ganz viel Ungarisch, was daran liegt, dass wir hier auf einem Grenzgipfel sind. Und wie die Eva gerade festgestellt hat, hier sind nämlich auch so ein paar Infotafeln, der Berg ist nicht unbedingt überall gleich hoch. Bei uns in Österreich ist er höher als in Ungarn. Warum das?
Ja, das ist spannend. Das habe ich auch nicht gewusst. In Ungarn hat er 883 Höhenmeter und in Österreich 884. Das kommt daher, dass der Berg vermessen wird bei uns von der österreichischen Seite vom Adriatischen Meer und von der ungarischen Seite von der Ostsee. Und das ergibt diesen einen Meter Höhendifferenz.
Also die Höhe eines Berges ist nicht fix, sondern kommt nur darauf an, wovon man es misst.
Genau, alles ist relativ.
Was wir auch dort gefunden haben, ist eine Tafel mit der Grenzzeichnung, wie es damals der Vorschlag auf ungarischer Seite war. Auch hochinteressant, weil da wäre Halbburgenland in Ungarn gewesen.
Mhm. Das ist nämlich wirklich eine sehr interessante Grenzverlauf.
Und was mir besonders gut gefällt, mitten im Turm ist ein Grenzstein. Da kann man sich draufsetzen, rechtes Bein in Österreich, linkes Bein in Ungarn. Wenn man zurückdenkt, wir kennen die Zeit noch mit dem Staustehen nach Ungarn, mit dem eisernen Vorhang. Und jetzt hupfen wir einmal links, einmal rechts von Land zu Land. Eigentlich schon eine tolle Sache.
Ja.
Gut. Und da ist jetzt eine Eisentreppe, die gehen wir rauf, jetzt zwei.
Genau.
Wir sind jetzt den Turm raufgegangen. Ist kein besonders hoher Turm, aber trotzdem, man hat eine grundsätzlich sehr schöne Aussicht. Heute ist es leider ein bisschen bewölkt, aber es ist schon spannend. Richtung Ungarn drüber, da ist es wirklich flach. Ich kenne mich dort jetzt auch überhaupt nicht aus, kann dazu nicht viel sagen. In unsere Richtung, den Schneeberg kann man erraten, da hängt eine Wolke drüber. Rosalia und dergleichen kann man auch erraten. Aber wie du vorher richtig gesagt hast, das Burgenland ist alles andere als eben. Das ist wirklich hügelig.
Ja.
Wird oft unterschätzt.
Man wird jetzt keine Hochgebirgserfahrung machen, aber dass einem die Wadel wehtun, dafür gibt das Burgenland schon viel her.
Das bringt man auch da zusammen. Ja.
Ja.
Es ist windig, wir gehen wieder runter.
Ja. Wo, die nächste Station ist dann der...
Das ist eine gute Frage. In diese Richtung der Sendemast.
Ich glaube, der große Hirschenstein, oder?
Ja, irgendetwas Großes war
der große
es, ja.
Und der kleine Hirschenstein.
Genau, wir gehen über den großen Hirschenstein und den kleinen Hirschenstein dann noch am Birkenriegel vorbei Richtung Oberkohlstetten. Und dort haben wir dann das zweite Auto stehen. Und dann hätten wir diesen Halbkreis hier geschafft. Wobei ich sagen muss, ja, Hochalpiner noch nicht, ist es nicht. Aber es ist schon eine sehr, sehr ansprechende Gegend und vor allem in einem Monat, wenn es da blüht und die Natur wacht, sicher sehr, sehr schön. Und was mir sehr gut gefällt, es gibt hier ausgeschilderte Mountainbike-Strecken, was ja auch durchaus interessant sein kann.
Oh ja, also sicher, ja. Im Frühjahr eine sicher wunderbare Umgebung, wenn alles grün und blüht. Aber ich finde es auch jetzt schon sehr schön.
Ihr seid weitergegangen zum kleinen Hirschenstein und zum großen Hirschenstein, der übrigens auch 862 Meter hat. Und der hat seinen Namen angeblich dem König Matthias Corvinus zu verdanken. Der ist dort nämlich auf die Jagd gegangen und hat mit seinem Speer einen Hirsch erlegt, der dann sterbend auf einem Stein zusammengebrochen ist. Also eine ganz nette Gute-Nacht-Kindergeschichte.
Interessante Geschichte wusste ich so auch nicht. Heute findet man dort einen Sendemasten.
Ja, mit Pausen waren wir fast 5 Stunden unterwegs. Du hast auch mitgestoppt, wie weit sind wir gekommen?
Mein Navi sagt 19,31 Kilometer.
Doch, 19 Kilometer, also ganz brav. Die Höhenmeter werden wir dann noch nachreichen. War eine schöne Runde. Wir haben 2 der 7 Summits geschafft.
Yay.
Die 2 niedrigen. Next Stop Schneeberg.
Ja.
Unser Hausberg sozusagen. Wir werden uns eine schöne Route suchen. Danke fürs Mitwandern.
Anstieg haben wir gehabt 755 Höhenmeter und Abstieg 476 Höhenmeter.
Ja, will man gar nicht unterschätzen. Doch, 755, das ist mehr, als man hier erwartet. Der Abstieg ist deswegen weniger, weil wir eben in Unterkohlstätten das zweite Auto stehen haben und uns schlichtweg den langen Weg neben der Straße jetzt ersparen wollen. Ja, war eine schöne Runde.
Ja, herzlichen Dank, hat mich sehr gefreut.
Ich sag danke, ich freue mich auf den Schneeberg.
Ja, bis zum Schneeberg.
Bis zum Schneeberg.
Ciao.
Ja, abschließend muss ich noch eine kleine Korrektur anbringen. Irgendwann in diesem Podcast behaupte ich und habe es auch auf den sozialen Medien verbreitet, dass der Geschriebenstein auch der höchste Berg in Ungarn ist. Dem ist nicht so. Er ist der höchste Berg in Westungarn. Es gibt einen höheren Berg im Nordosten und der hat knapp über 1000 Höhenmeter.
Haben wir wieder was gelernt.
Genau.
Wissen wir das
auch. Wir dürfen ja auch was dazulernen. Ist ja nicht schlecht.
Dafür gibt es ja unseren Podcast teilweise auch. Ja, na dann sagen wir Eva, danke fürs Walken und Talken.
Bis zum nächsten Mal. Das nächste Mal gehen wir auf den Schneeberg oder zwei.
Und
allerdings nicht in der nächsten Folge von Walkie Talkie, sondern in der nächsten Reihe unserer 7 Summits.
Genau, zur nächsten Folge sagen wir bis jetzt noch nichts, weil die ist noch gar nicht aufgenommen.
Die ist noch nicht aufgenommen, aber so viel verrate ich. Wir bewegen uns aus Ostösterreich endlich in Richtung Westösterreich. Und es wird eine gute Geschichte werden mit einem sehr interessanten Verein.
Und sehr viel Schweiß.
Höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich.
Und bis dahin, Baba.
Und freut's nicht.
Ich sag danke. Ich freue mich auf den Schneeberg. Bis zum Schneeberg.